Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
56. Minute, Van de Voort will flach hinten raus spielen, das geht aber schief. Führig, Undav, Dennis Undav! Erste Top-Chance für den Top-Torjäger und die nutzt Undav sofort. Sein 16. Saisontor und das herzlich auf Einladung von Van de Voort. Ein katastrophaler Fehler im Spielaufbau, der wird sofort bestraft. Führig schaltet schnell um und was wurde zuletzt diskutiert über Dennis Undav? Soll er zur WM oder nicht? Ganz ehrlich, der trifft 16 Mal in 22 Spielen. Er darf sich diese Frage überhaupt nicht stellen. Stuttgart bringt das 1:0 über die Zeit. Undav trifft im 5. Bundesligaspiel nacheinander und beschert dem VfB damit 3 Punkte. Ganz starker Auftritt, auch von Ramon Hendricks, der Jan Diomonde fast 90 Minuten lang im Griff hatte. Leipzig hingegen hat gegen Hoffenheim am kommenden Freitag schon ein kleines Endspiel vor der Brust.
Der VfB Stuttgart schlägt RB Leipzig mit 1:0 in einem, wie wir finden, denkwürdigen Spiel, über das wir sprechen werden. Aber natürlich werden wir nicht nur über diese Partie um die Champions League sprechen, wir werden auch über den Fight in der Europa League sprechen. Wir, das sind meine Wenigkeit Christian Pavlitsch und Felix Mahler in Ulm.
Grüße, das hat großen Spaß gemacht gestern Abend, weil wir sind jetzt schon am Montag hier, also es ist noch sehr, sehr frisch.
Ja, das können wir an der Stelle tatsächlich verraten. Übrigens, wer Philipp Meisel vermisst, leider krankgeschrieben, gute Besserung, mein Freund, und komm bald wieder zurück. Aber wir dürfen das verraten, dass wir am späten Sonntagabend nach dem Spiel uns dazu entschieden haben, lasst uns bitte direkt am Montag in die Aufnahme gehen, weil uns dieses Spiel ein Stück weit begeistert hat mit all seinen Geschichten. Jetzt könnte man hergehen und sagen, 1-0, was ist mit euch los? Habt ihr zu wenig Schlaf oder zu viel Bier oder was? Stimmt nicht. Nee, ich glaube, und wir werden das gleich versuchen aufzudröseln, und ich glaube, dass auch viele unserer Hörerinnen und Hörer mitgehen werden. Dieses Spiel hatte ganz, ganz viele Elemente, die es zu einem Besonderen machen. Wir werden natürlich aber auch innerhalb der Folge auf das NLZ schauen, denn auch da gab es durchaus Erfolge, wichtige Erfolge zu feiern, auch bei den Frauen vor dem Rekordspiel am kommenden Samstag. Und dann schauen wir natürlich auf die Europa-League-Begegnung im Drachenstadion zu Porto. Das wird eine Folge, auf die wir beide, glaube ich, jetzt total heiß sind. Deswegen lass uns direkt loslegen, Felix. Sonntagabend, wir sind beide keine großen Freunde der Anstoßzeit, aber irgendwie hatte das Flutlicht dann doch so seinen Teil dazu beigetragen, oder?
Ja, die Ansetzung halt auch. Also jetzt nicht, was RB Leipzig ist, sondern es war einfach tabellarisch so interessant war, haben wir angesprochen davor, punktgleich, saisondeckungsgleich gespielt. Da fährt man auch mal gern auf den Sonntagabend zu so einem Spiel. Das ist jetzt nächste Woche, auch wenn ich auch dahin fahre, was anderes, wenn du nach Augsburg fährst auswärts. Das fühlt sich ein bisschen dreckiger an als jetzt am gestrigen Abend. Aber ja, Flutlichtatmosphäre, ausverkaufte Hütte im Heimbereich. Nach dem Porto-Spiel waren alle schon so ein bisschen angefixt, glaube ich. Auch wenn viele direkt nach Porto wollten wahrscheinlich, wussten sie auch, ey, Sonntag brauchen wir genau das Gleiche wie am Donnerstag. Da brauchen wir auch Attitüde, da brauchen wir auch ein Stadion, das da war. Und es war alles gegeben.
Es war alles gegeben. Und ich glaube, bevor wir ins Detail gehen, lassen wir mal den Trainer hören. Weil der hat nicht nur nach Abpfiff auch seinen Emotionen freien Lauf gelassen, sondern auch bei der Pressekonferenz danach direkt mal eingeordnet, warum dieses 1:0 so hoch anzusiedeln ist. Sebastian Hoeneß, bitteschön.
Es war sicherlich so, gerade am Anfang, ersten 3 Chancen hier auf meinem Zettel sind bei den Leipzigern. Eine war groß, wirklich groß davon. Dann sind wir so ein bisschen, also ich fand auch, dass wir davor nicht so schlecht im Spiel waren, aber Leipziger haben gezeigt, wie gefährlich sie sein können. Dann hatten wir 2 Chancen, eine richtig gute von Medo, eine Kopfballchance, den er ein bisschen falsch einschätzt. Dann haben wir eine Konterchance, wo wir den Ball verlieren. Dann hat auch Baumi nochmal eine Riesenchance. Also da sieht man schon, es ging so ein bisschen hin und her. Wahrscheinlich die Klarheit an Chancen eher bei den Leipzigern. Ich finde, wir kommen wieder gut raus, aktiv, gewinnen viele zweite Bälle. Und dann das gerade angesprochene Tor, wo wir natürlich auf einen Fehlpass reagieren, und dann macht am Ende Dennis das entscheidende Tor auch für den heutigen Tag. Wir wissen natürlich auch, dass da nochmal 2 Innenpfostentreffer waren, und deswegen kann ich mich dem auch anschließen, dass es möglicherweise auch gerecht gewesen wäre, hier einen Unentschieden zu haben. Und trotzdem, das sagt man auch gerne, aber ich sehe es so, ich will jetzt nicht sagen, dass wir es verdient haben, aber es ist aus unserer Sicht so, dass wir heute wirklich eine Mannschaft auf dem Platz gesehen hat, die richtig gefightet hat, die voll committed war für das Spiel. Es ging heute nicht um einen Schönheitspreis, es ging viel darum, über zweite Bälle ins Spiel zu kommen, ins Spielen auch dann zu kommen. Und das ist uns auch immer wieder gelungen, was wir auch heute wieder gesehen haben, dass so die letzte Leichtigkeit dann auch in den entscheidenden Situationen fehlt, im letzten Drittel. Aber da ist heute wirklich viel mehr hervorzuheben, wie die Jungs gefightet haben, füreinander sich unterstützt haben gegen eine herausragende Leipziger Mannschaft. Und klar, wir haben auch am Donnerstag gespielt, viele von den Jungs haben dort gespielt und deswegen bin ich richtig stolz auf die Art, wie die Jungs heute aufgetreten sind. Und dann haben wir es uns das kann man sagen, wirklich erarbeitet heute. Natürlich war es, wenn man auf die Tabelle schaut, wenn man sich den Gegner anschaut, dann war es ein enorm wichtiger Sieg, aber er war deswegen für mich so wohltuend, so emotional, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die sich heute den Allerwertesten aufgerissen hat füreinander. Und natürlich hat das Spiel am Donnerstag uns auch wehgetan. Ich finde, auch dort haben wir eine Mannschaft gesehen, die leidenschaftlich gespielt hat. Vielleicht nicht in jeder Situation, die Cleverness dann auch hatte, beziehungsweise auch dann brutal bestraft wurde. Und daher war das Spiel heute nochmal umso wichtiger. Und das kann uns natürlich auch sehr gut tun für die nächsten Wochen, weil es einfach so ein Sieg war für die Moral, für den Spirit innerhalb der Mannschaft.
Soweit der Trainer und ja, man hat es bei ihm gesehen, Felix, ne, wie er direkt nach Abpfiff auf den Rasen gerannt ist, eigentlich gleich alle umarmen wollte. Und ich hatte dieses Gefühl im Stadion auch bei sehr, sehr vielen, die um mich rum standen. Vielleicht, um das Ding mal von hinten aufzuzäumen, du bist ja einer, der sehr, sehr gerne auch ein Gespür für die Fangesänge hat und was in der Kurve so abgeht. Als in den letzten 5, 6, 7 Minuten auch quasi fast in Dauerschleife dieses Alle, ja. VfB, du hast richtig gemerkt, die Leute, das Stadion will jetzt die Mannschaft zu diesem Sieg tragen förmlich, weil alle gemerkt haben, der Akku ist eigentlich leer, man muss das jetzt irgendwie überstehen. Ne? Deswegen war auch der Abpfiff so ein geiler Moment.
Ja, total. Da ist halt die Bank komplett explodiert. Auch danach, also Hoeneß ist ja keiner, der mit nach vorne kommt und mithüpft, aber zumindest die Armbewegung war da bei 1893 zum Beispiel. Und du hast ja gesagt, dieses VfB-Allee am Ende, vor allem nach dem Pfostentreffer von Leipzig, das war ja quasi wie ein eigenes Tor, weil alle wussten, okay, jetzt haben wir vielleicht sogar noch das letzte Katzenleben auch noch gehabt heute Abend. Jetzt kriegt man schon hin nach dem Pfostentreffer eigentlich, den du auch dann aus der Kurve schwierig verfolgen kannst und nur so ein bisschen berechnen kannst, wo lange das Ding am Ende des Tages eigentlich nur hinterher gucken konntest. Und ja, Hexenkessel am Ende. Und ich glaube, alle haben gemerkt, wie wichtig das ist, wie erkämpft die Nummer war. Und dass es einfach ein Sieg von der Marke ist, die der VfB jetzt öfter mal gegen sich hat in solchen Duellen. Öfter mal, dann sagt er, eigentlich waren wir gut dabei, aber unglücklich verloren. Jetzt hat auch mal so Ding auf seine Seite gezogen, dazu noch halt gegen einen Verein wie Leipzig, man kann es nicht anders sagen. Das hat natürlich auch was mit dem Stadion gemacht, mit der Stimmung gemacht. Und das war einfach, ja, wie gesagt, wir kommen auf die Statistiken später zu sprechen, wahrscheinlich eher ein Unentschieden, aber es war halt allen egal, weil trotzdem das Gefühl da war, von unverdient war es halt irgendwie trotzdem nicht, wenn man da im Stadion war.
Ja, und ich musste an Ole Werner denken, den Leipzig-Coach, der vor dem Spiel gesagt hat, wie besonders diese Atmosphäre in Stuttgart ist, dass das ein richtiges Brett ist. Und bei vielen denkt man sich so, ja komm, ihr redet das nur so daher, aber ich glaube, er hat es dann auch richtig gespürt. Wir hatten das ja auch schon in den vergangenen Wochen bei wichtigen Bundesliga-Heimspielen gegen Freiburg beispielsweise, Julian Schuster komplett zum Eskalieren gebracht an der Seitenlinie, der hat sich auch ein bisschen anstecken lassen davon. Aber was Stuttgart, was Cannstatt, was die Kurve besonders macht, ist ein Fingerspitzengefühl für die Situation. Und das ist mir halt einfach gestern total aufgefallen. Du hast richtig gemerkt, auch zu Beginn, schwieriger Gegner. Die haben schon ein paar gute Kicker. Gut, das müssen wir irgendwie überstehen. Baumgartner frei vorm Tor. Okay, wir haben auch das gepackt. Und dann, wie sich das Spiel entwickelt hat, dann fällt das Tor und dann merkst du wirklich, dass du hast wirklich förmlich gespürt, dass, also ich sag's jetzt mal salopp, kaum jemand auf den Füßen stehen konnte da in den letzten 5, 10 Minuten. Ja. Auch mit den Wechseln bedingt, dann gab's natürlich auch ein bisschen mehr Platz nochmal für Leipzig. Du hast den Pfostentreffer dann in der Nachspielzeit angesprochen, wo es mal ganz kurz nochmal leise wurde, so nach dem Motto, okay. Ja? Aber ja, dieses Gespür des Stadions finde ich in Stuttgart ganz, ganz, ganz besonders. Die Bedeutung des Spiels anzuerkennen, die Bedeutung der Situation anzuerkennen und dann eben genau zu sehen, die Mannschaft braucht uns jetzt. Wir müssen das jetzt alle zusammen überstehen, diese 5 Minuten Nachspielzeit. Und umso schöner ist dann, wenn der Schiri abpfeift und wirklich alles abfällt. Und deswegen war das, finde ich, ein ganz, ganz starker Moment. Aber lass uns mal ins Spiel reingehen. Erster Durchgang. Man hat gesehen, wo Leipzig Stärken sind. Ich finde, der VfB hat sich dann gut reingefuchst, hat auch zunehmend Kontrolle bekommen, ist hin und wieder auch mal vorstellig geworden vor dem gegnerischen Tor. Aber alles in allem, und so habe ich auch Sebastian Hoeneß rausgehört, ist der Plan dann durchaus aufgegangen. Man wollte auf jeden Fall in diesem Spiel bleiben und Leipzig einfach aufzeigen, dass es hier für euch einfach nicht so leicht wird.
Ja, du hast halt vor allem das nicht gesehen, was wir auch angesprochen hatten, dass Leipzig jetzt irgendwie 7-8 Tage Pause hatte, die nicht schon bei Spiel, was weiß ich, 43 sind, sondern bei Spiel 30 oder so. Das hast du nicht gemerkt. Und das war sehr, sehr gut. Die riesen Torchancen gab's in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten irgendwie auch nicht komplett in Fülle, aber auf beiden Seiten nicht. Leipzig war vielleicht sogar in den Momenten dann gefährlicher mit ihren Szenen, aber wenn eine Mannschaft irgendwie das Spiel an sich gerissen hat und irgendwie so richtig Interesse hatte, doof gesagt, dieses Spiel hier auf seine Seite zu ziehen, dann war es halt irgendwie trotzdem ein VfB. Und das war halt wirklich auch beeindruckend, auch schon in der ersten Halbzeit nach dem Fight gegen Porto, weil das war so ein bisschen die offene Frage, wie läuft's dann, überrennt dich Leipzig vielleicht mit Spielern, die wir angesprochen haben davor, Diamandé und Co., die auch immer gefährlich waren, wenn sie ihre Bälle hatten, so war es ja nicht. Aber man ging mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause, aber auch mit dem Gefühl von, das 0-0 ist völlig in Ordnung, da hätte keiner führen müssen für. Und wie gesagt, über das gesamte Spiel nicht wirklich große Chancen, Feuerwerk, aber hat es auch nicht gebraucht, weil es halt in dem Spiel haben wir schon angeteasert, so ein bisschen einfach irgendwie andere Kategorien waren, die einen da abgeholt haben.
Ja, und ich muss sagen, ein bisschen überrascht über Leipzig war ich dann schon, weil die immerhin 8 Tage frei hatten, also jetzt nicht komplett frei, aber spielfrei, konnten sich vorbereiten, konnten sich dezidiert auf den Gegner vorbereiten und dass sie da fast ein bisschen nicht ängstlich, aber doch auch mit großem Respekt reingegangen sind, hat mich schon überrascht. Ich hätte erwartet, dass die gerade in den ersten 15, 20 Minuten voll draufgehen. Man sagt das ja gerne auch so, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die unter der Woche noch aktiv war, direkt die erste Phase nutzen, weil irgendwann kommt auch die Mannschaft, die 3 Tage vorher noch gespielt hat, dann in ihren Flow rein und dann ist es fast wieder ausgeglichen. Ja, das fand ich spannend und wie du gesagt hast, zur Pause 0-0. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte zur Pause auch das Gefühl, dass es so ein richtiges Unentschieden-Spiel ist. Auch aufgrund der Ergebnisse, die du am Samstag hattest, hätte das ja jetzt auch beiden nicht wirklich wehgetan, ein Punkt. Aber du hast natürlich gewusst, wenn du es gewinnst, dann hast du einen Big Point. Nicht nur einen Big Point, du hast einen Big, Big Point.
Ich habe auch mein 3-1 irgendwann schwinden sehen. Also unsere 3-1, 3-2, whatever-Tipps, die waren in der Halbzeit eigentlich für mich ad acta gelegt. Und dann war irgendwie fast klar, wenn einer es zieht, dann wahrscheinlich echt einfach nur mit einem Torunterschied und vielleicht gerade das 1-0, wie es ja auch kam. Und das ist ja auch angesprochen, die, was beim VfB ja oft gesagt wurde, wo ich immer noch statistisch, glaube ich, nicht so ganz mitgehe, wenn die anderen patzen, sind sie nicht da und so. Auch das ist einfach diesmal schön zu haben, dass sie halt wirklich komplett da waren. Leverkusen, gut, kann man sagen, 2 Punkte verloren mit doppelter Überzahl, aber trotzdem auch einen Punkt gegen Bayern, den nicht viele zugerechnet hatten. Aber vor allem natürlich Wolfsburg, die da einen Punkt holen in Hoffenheim. Und dann tatsächlich auch mal schön gewesen. Ich glaube, du hast auch angesprochen, dass du halt ein bisschen mal abwarten kannst. Sonntag 19:30, nächste Woche das Gleiche nochmal. Und diesmal hast du es halt auch vollkommen ausgenutzt und eben nicht halt 2-2 in Mainz oder 3-3 in Heidenheim gespielt.
Das ist richtig. Und irgendwie hast du dann auch gemerkt, also ja, erstens, unsere Tipps waren natürlich mal wieder weg. Also ich hatte, glaube ich, 3-2, da habe ich auch mal keine Chance, mein Freund. Aber du hast halt einfach gemerkt, 0-0 zur Pause, dieses auch ein bisschen Abtastige von Leipzig, der VfB, der gut dagegen hält. Und du hast natürlich sofort gewusst, welch immense Bedeutung das erste Tor haben wird in dieser Partie. Und dann passierte etwas, was ich ganz überraschend fand. Nämlich, dass es im zweiten Durchgang nicht der VfB war, was man hätte meinen können, weil er erst am Donnerstag gespielt hat, sondern dass es Leipzig war, das Unkonzentriertheiten einbaute. Also wenn wir dann gleich über das Tor sprechen, dann muss man sagen, das Tor war eigentlich erst schon die dritte Szene, die sich so ein bisschen eingereiht hat in Fehlpässe von Leipzig beim Spielaufbau, wo es davor schon mal einen Abschluss von Undav gab außerhalb des 16ers. Dann gab es nochmal eine aussichtsreiche Gelegenheit. Ich glaube, es war El Canus, bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls, du hast da schon in dieser Phase 48. bis 56. hast du gemerkt, dass Leipzig komischerweise mit Unkonzentriertheiten aus der Pause rauskommt. Und das hat mich überrascht. Was ich dann allerdings gut fand, und ich glaube, das ist die Essenz, die diesen Sieg am Ende so geil macht, anders kann ich es gar nicht sagen, ja. dass der VfB sofort ein Näschen dafür hat. Merkt, oh, so, wir sind hier eigentlich auf unentschieden Kurs, beide, aber ihr versucht gerade so ein bisschen Fehlerchen einzubauen, die bestrafen wir. Und dann kam eben dieser kapitale Fehler von Van de Voort im Tor. Fürich, der dann blitzschnell auf Undav auflegt und Undav, der ja Undav Sachen macht einfach. Und das war der Dosenöffner. Da hast du gemerkt, du hast sowieso gewusst, das erste Tor ist so wichtig und dann war es da. Und das war schon ein Riesenmoment auch im Stadion.
Ja, ja, da ist explodiert und weil auch dieses Gefühl einfach da war von, du hast endlich mal einen Fehler ausgenutzt. Auch da einfach eiskalt von unter vom Tor gewesen, Keeper verladen, und sowas brauchst du in so einem Spiel auch nicht. Ob das hast du auch angesprochen, Fingerspitzengefühl von den Fans, das war ja schon nach Porto da mit der Ansprache nochmal und motiviert nach Porto, aber auch in dem Moment fand ich also besonders gemerkt, dass alle wussten, okay, das war jetzt wichtig, dass die sich quasi einen selber reingelegt haben, weil ob wir selber da jetzt unbedingt eins machen oder noch viel passiert, haben wir auch schon gesagt, hätte man sehen müssen bei dem Stand von 0-0 und bei dem Verlauf der Partie. Deswegen da, das war echt so ein richtig erleichterter Jubel, weil jetzt wusstest du, Leipzig muss ein bisschen mehr machen, haben sie auch getan. Da sind ein paar mehr Räume geöffnet für den VfB, aber das war natürlich so ein Ding, dass dann halt solche enge Spiele auch mal entscheidet. Natürlich ist ja auch gesprochen vom Unentschiedenspiel. Und genau sowas mal auf seiner Seite zu haben, dazu noch zu Hause, ist halt einfach, ja, wunderbar und halt in so einer Partie auch noch, bei der es um so viel geht, tabellarisch.
Ich glaube, was einfach auch dazu beigetragen hat, ist, dass es ja diese Szenen oft eben auf VfB-Seite gab. Diese Szenen, die VfB-Fans teilweise auch kirre machen, ne? Wenn du im Spielaufbau Bälle verlierst und daraus direkt ein Gegentor entsteht, weil eine dann abgezockte Mannschaft das auszunutzen weiß und irgendwie sind Porto, auch wir, zum Beispiel, genau, ne, oder aber auch schon andere in den vergangenen Wochen und irgendwie bist du es dann fast auch schon leid, dann auch in diesem Podcast dann über abgezockte Gegner zu reden, die deine Fehler im Spielaufbau ausnutzen und umso schöner ist es, ich glaube, deswegen nehmen wir auch am Montag auf, dass du mal davon berichten kannst, dass der Gegner einen Fehler im Spielaufbau macht und du die abgezockte Mannschaft bist, die den ausnutzt und das am Ende dann spielentscheidend ist und ich gebe offen zu, ich hätte damit nicht gerechnet, nicht gegen Leipzig. Und das, ich glaube, man hat bei Ole Werner auch ein paar Fragezeichen gesehen nach dem Spiel über seinem Kopf. Ich glaube, so ganz klar war ihm nicht, was da passiert ist. Und vielleicht auch, weil es ja dann durchaus so war, dass Leipzig schon noch hätte Tore machen können. Also wir haben Baumgartner angesprochen im ersten Durchgang. Dann für mich auch eine der Situationen, Ecke von David Raum, Kopfball Seibald und Innenpfosten, Nübel, Stiller, glaube ich, haut das Ding weg. Also Szenen, in denen du zum einen mit einer starken Parade von Nübel da bist, ein bisschen Pfostenglück hast und im Gegensatz zur 90. 91. in Mainz auch das Glück hast, dass der Abpraller vom Aluminium eben nicht beim Gegner landet, sondern bei dir und du die Szene bereinigen kannst. Das heißt, das ist, glaube ich, das, was du angesprochen hast mit Katzenleben oder so zu Beginn. Ja. Das war halt auch da an diesem Sonntagabend und das brauchst du auch in so einem Spiel.
Du hast auch ein bisschen einfach dir das erarbeitete Spielglück da ein bisschen dann aufgebraucht in der Partie. Irgendwann habe ich gesagt, okay, zweiter Pfostentreffer, jetzt haben wir quasi für alle drei die Mirovic-Abseits-Tore, die aberkannt wurden, einen Pfostentreffer bekommen heute quasi. Weil auch das ist ja, also für das Spiel natürlich an sich glücklich im Verlauf, aber insgesamt ja verdient, dass dann auch mal so ein Spiel für dich laufen darf. Das Ding, das eine ist nübelbockstark, auch da kann der Ball dann vom Pfosten reinprallen, auch da ein bisschen Glück dabei, aber gerade das letzte Ding, wo du ja wirklich einfach nur zugucken kannst, ob das Ding jetzt drin landet oder halt noch gegen Pfosten springt, das bisschen Glück brauchst du und auch das war halt, danach wurde es ja nochmal doppelt und dreifach so laut, dass es eh schon war im Stadion und ich glaube wirklich, praktisch jeder stand da auf einmal. Das sind halt so Momente, die mitziehen und das könnten sogar tatsächlich, ohne jetzt irgendwie zu groß zu denken, Momente sein, wo du am Ende der Saison denkst, guck mal, das war dieser Pfostentreffer, das waren vielleicht die zwei Punkte mehr, die dann halt doch vielleicht für die 4-3 oder sonst was gereicht haben. Deswegen, das kann, glaube ich, auch wenn vielleicht die Partie an sich nicht so spektakulär war, wie man sich vielleicht erhofft hatte gegen Leipzig, aber von den Big Points, die wir angesprochen haben, her, könnte sich bis Saisonende wirklich massiv durchziehen, wie wichtig das gestern war.
Exakt, das ist der Punkt, Felix. Ich habe noch am Sonntagabend Nachrichten bekommen von Freunden, die im Stadion waren, natürlich auch glückselig aufgrund des Ergebnisses, aber die dann wirklich auch genau so geschrieben haben, lass uns diesen Moment merken. merken wir uns das. Merken wir uns diesen Sonntagabend, vielleicht auch beim Blick auf die Abschlusstabelle nach 34 Spieltagen. Das ist ein, in den USA sagt man gerne, ein saisondefinierender Moment. Also das ist ja wirklich so ein Spiel gewesen, das dich tabellarisch ganz klar in eine Richtung hieft, nämlich weg von Platz 7 und Eintracht Frankfurt, die offenbar gerade wieder Schwung zu kriegen scheinen, und hoch in Richtung Punktgleichheit mit Hoffenheim. Abstand, zwar ein kleiner, aber immerhin Abstand jetzt zu Leipzig und Leverkusen. Und genau wie du sagst, vielleicht reden wir dann am Ende, wenn wir auf die Abschlusstabelle schauen, nicht über diese Abseitsposition oder jenes fehlende Spielglück. Vielleicht reden wir über den Fehler von Van de Voort und die Kaltschnäuzigkeit von Undav. Vielleicht reden wir über das Pfostenglück und Alex Nübel. Und genau das ist der Punkt. Ich möchte übrigens noch eine Kleinigkeit erwähnen, bevor wir dann noch auf die Daten schauen, Felix. Die allerletzte Szene. Also dann war es dann schon 90 plus 6, glaube ich, also die 95. war abgelaufen. Dennis Undav läuft nochmal allein aufs Tor zu. Und soll ich dir sagen, warum ich froh war, dass er ihn nicht reingemacht hat?
Das war wieder so ein Undav-esk-Abschluss, muss ich sagen. Das war wieder so ein halber Chip. Deswegen war ich ums 1-0 sehr, sehr happy, dass er da einfach mal so eiskalt war, wie er sein kann.
Absolut. Aber weißt du, warum ich froh war, dass er ihn nicht gemacht hat? Das klingt jetzt irre. Ich habe mir die Highlights nochmal angeschaut. So, in der Entstehung, bei dem Ballgewinn, also der dann zu dem Undav 1 gegen 1 in der 96. geführt hat, hätte ein VAR möglicherweise ein Foulspiel sehen können. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, weil ich mich dann auch ein bisschen her, ich habe mir die Szene nochmal angeschaut, Undav kann er ihn machen, muss er ihn nicht, der Winkel, okay, naja. Aber wenn es ganz mies läuft, ist jetzt gesponnen, dann nimmt der alte Kind das Tor zurück und Leipzig kriegt nochmal einen Freistoß, den sie lang reinwämsen können. Und wer Gott weiß, was dann passiert wäre. So, deswegen vielleicht besser so, ja, weil auch das hat dann ein Stück weit dazugehört. Ja.
Ich fand auch die allerletzte Aktion extrem geil. Also ja. Das war auch so ein Ding, ich glaube, Tomasch war es, der sich ja vollkommen ohne Rücksicht auf Verluste, ob es beim Leipziger ist oder bei ihm selber ist, je nachdem, wie man halt da, wie sie ineinander clashen am Ende des Tages, da nochmal reinschmeißt. Und das haben wir ja angerissen, deswegen vielleicht auch da nochmal ein, zwei Sätze zu. Das ist einfach das, was du vielleicht auch hier und da vermisst hast beim VfB. Hier und da das Thema auch von Grünhirn und Ohren war oder junges Team und so ein bisschen dieser Porto-Faktor, auch wenn es, wie gesagt, für mich hier und da einfach unsportlich war und nicht irgendwie eiskalt und Topmannschaft und irgendwie, keine Ahnung, erackert oder sowas, aber der VfB hat sich das Ding komplett erackert am Sonntagabend. Und deshalb gegen seine Mannschaft wie Leipzig hat extrem, extrem Spaß gemacht, dazu zu sehen, in jeden Zweikampf rein. Die haben das mitgenommen, was sie gegen Porto schon hatten. Und deswegen würde ich auch tatsächlich sagen, wenn wir da am Ende der Saison draufblicken irgendwann und dieses Leipzig-Spiel im Kopf haben, denken, okay, das war wichtig. Ich glaube, dann werde ich ziemlich sicher einfach diese gesamte Woche im Kopf behalten. Weil ja auch davor einfach kein 0815-Spiel war oder in dem Sinn auch einfach ein Spiel war. Hat nicht jeder Europa League am Donnerstagabend. Aber dieser Doppelpack von dem Fight gegen Porto, diese Galligkeit und dann am Sonntag legen sie so ein 1-0 hin gegen Leipzig. Ich glaube, das werde ich mir tatsächlich fast noch wahrscheinlicher im Doppelpack merken als nur alleine.
Ja, jeder Zweikampf wurde gefeiert. Jedes gewonnene Kopfballduell wurde gefeiert. Du hast gerade die Grätsche angesprochen und auch durchaus eine Parallele. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen Porto mit Fenerbahce so ein bisschen verglichen. Ich erinnere mich dran. Weißt du noch, welches Bundesligaspiel nach dem Fenerbahce-Spiel war? Da war es Heimspiel gegen Mainz, Tomasch und Amiri. Auch da direkt 3 Tage später einfach mal dieses bisschen unverschämt auch mitgenommen, ja. Und heute war es einfach
sehr unverschämt mitgenommen.
wobei gegen Leipzig war es noch nicht mal unverschämt, nee, sondern
vor
es war
Mainz,
Wahnsinn. Sondern es war einfach der pure Wille. Es war der pure Wille und die Aufopferung und diese Hingabe und es gibt nichts Schöneres als eine Mannschaft zu sehen, die sich aufopfert, die sich hingibt, die am Ende mit Abpfiff jeder nur noch sich hinlegen kann und erstmal durchpusten muss, weil es vorbei ist. Und deswegen, ja, können wir gar nicht anders. Wir hoffen, ihr da draußen seht es auch so, als dass wir uns tatsächlich total freuen über dieses 1-0. Und deswegen kann ich auch Sebastian Hoeneß verstehen, dass er da so abgegangen ist. Er hat sowieso ein Gefühl auch für diese 1-0-Heimsiege. Ich erinnere mich, Pokalviertelfinale gegen Augsburg, ja, wo man auch hätte denken können. Er hat ein Gefühl für, wann es auch für diese Mannschaft wichtig ist, vielleicht auch sogar über ihre Grenzen zu gehen, um Erfolg zu haben. Und das ist genau passiert am Sonntag. So, dann würde ich sagen, was fehlt uns noch? Ah ja, ein Jingle.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, VfB, Leipzig 1-0. Was sagen die Zahlen? War es so ausgeglichen wie auch vorm Spiel oder wie ist da die Tendenz?
Es war durchaus ausgeglichen. Du kannst immer noch auf ein Unentschieden reden, vielleicht statistisch, aber es ist auch, weil wir vom Kampf sprechen, auch einfach schön zu sehen, dass du halt so eine Truppe dann auch kämpferisch siehst, wo wir eigentlich jede Woche vorlesen, Top 3 Torschüsse, Top 3 Passquote, Top 3 Ballbesitz, die eigentlich einfach für schönen Fußball und Offensivfußball steht und jetzt nicht unbedingt wie Teams irgendwo auf Platz 15 bis 18 bekannt dafür sind. Deswegen war es auch, glaube ich, das nochmal besonders am Sonntag. Expected Goals 1,05 beim VfB, 0,98 bei RB Leipzig. Das wären immer die Daten von der Bundesliga. Beide auf vergleichsweise niedrige Werte jetzt in den 26 Bundesligaspielen. Schüsse aufs Tor listen sie 5-2. Da musst du fairerweise dazu sagen, dass ja wie so häufig Pfostenschüsse nicht auf in die Schüsse aufs Tor reinzählen. Deswegen ist das mir hier ein bisschen zu klar. Großchancen das Gleiche. 4 beim VfB, 2 bei Leipzig. Auch da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich hier und da vielleicht ein Pfostentreffer nicht ganz dazu zählt. Aber ja, da hat der VfB ein paar Vorteile, die ich jetzt vielleicht ein bisschen näher gesehen hätte. Ballbesitz 56%. Auch das hat der VfB auch in so einem Spiel auf seine Seite gezogen. 44% bei Leipzig entsprechend. Auch die Pässe knapp 500 beim VfB, knapp 360 bei Leipzig, beides keine besonderen Werte, aber auch keine niedrigen. Das war eine Geschichte und das hast du fast schon ein bisschen angeteased mit so Fehlern und auch das war ja ein Fehlpass vom Keeper. Der VfB bei 78% Passquote, Leipzig bei 73%, das ist beides nicht gut und halt vor allem beim VfB auch besonders der zweitschlechteste Wert des VfB in diesen 26 Spielen, sonst redet man ja immer von 84, 85 plus. Nur schlechter, 1% weniger, 77% waren es damals bei einem ähnlichen direkten Duell und auch beim ähnlich engen Spiel 0-0 gegen Hoffenheim war das kurz vor Weihnachten. Also auch sehr vergleichbar. Ecken 5-6, Laufleistung knapp 118 Kilometer beim VfB, 118,3 bei Leipzig, auch das ausgeglichen. Sprints war die Leipziger gut dabei, 184, der VfB bei 169. Das ist der vierthöchste Wert der VfB-Gegner. Und dann das, was wir auch besprochen und gesehen haben, 108 gewonnene Zweikämpfe beim VfB, 87 bei Leipzig, auch das ist eine Qualität mittlerweile, das ist einfach nur stark. Begangene Fouls, auch das hat mich ein bisschen gewundert, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, 5 beim VfB, das ist der geteilt niedrigste Wert beim VfB, sie haben nicht viel gebraucht, aber der geteilt dritthöchste Wert beim VfB-Gegnern sind die 16 Fouls von RB Leipzig, auch das ist nicht unbedingt eigentlich deren Feld, was sie so oft bedienen müssen. Dann haben wir noch ein, zwei Geschichten zum Spiel. Erstmal, nicht nur der VfB gegen Leipzig war ein recht torloses Spiel mit nur einem Tor, 15 Spieltagstore gefallen. So wenig Treffer sind es im Februar 2018 gefallen, auf den ganzen Spieltag gesehen, so lange her gewesen. Und auch das ist eine Statistik, die mich jetzt einfach so lapidar gesagt anschiebt. RB Leipzig jetzt mittlerweile schon 17 Mal Pfosten und Latte getroffen, damit am häufigsten Alu-Pech in der gesamten Liga in dieser Saison. Auch das hat sich fortgeführt, genauso wie unter seine Serie. 5 Treffer in Folge in 5 Bundesligaspielen. Längere Serie, die er jemals hatte. Und auch das muss er immer wieder erwähnen. 50 Punkte nach 26 Spieltagen ist aktuell geteilt viertbeste Saison nach Punkten beim VfB Stuttgart. Und bevor ich noch zu einer Geschichte kam, die auch zur Europa League gleich weiterleitet quasi, hast du mich angeleitet zu Ramon Hendricks. Hättest du fast nicht machen müssen, weil ich glaube, den feiern wir beide schon seit geraumer Zeit. Hat ja auch so ein bisschen mein Player to Watch mehr oder minder in die Hosentasche gepackt mit Dio Mondé. Das war richtig gut. 60% gewonnene Zweikämpfe, 66 Ballkontakte, 87% Passquote. Also auch da ist sich abgehoben vom Rest. 19 Sprints und auch der schnellste Spieler auf dem Platz gewesen, was auch da nicht einfach ist bei solchen Spielern, die bei Leipzig eigentlich im Kader stehen. 35,07 km/h. Jetzt die letzte angekündigte, die ich wirklich so auch nicht auf dem Zettel hatte, aber stimmt natürlich so. Der VfB hat nach Europa League Spielen aus möglichen 33 Punkten 28 geholt und das ist natürlich auch einfach ein Qualitätsmerkmal, das wirklich Wahnsinn ist.
Ich mag's, wenn du Zahlen nennst, nach denen ich gar nicht frage, aber sie dann trotzdem aufführst. Ich hatte es im Hinterkopf. Über Hendricks haben wir gesprochen, werden wir gleich noch sprechen, aber das ist beeindruckend. Also, dass du nach diesen Donnerstagsspielen, wo man ja immer sagt, Donnerstag, Sonntag ist, ich erinnere mich dran, dass Fabi Bredlow mir am Rande unseres Pub Cannstatt mal gesagt hat, das ist echt auch alles nicht mit Familie und so, ist alles nicht schön, dieses Donnerstag, Sonntag. Aber dass diese Mannschaft so performt, wenn sie donnerstags zuvor in der Euroleague unterwegs war und dann 28 von 33 möglichen hast, gesagt, ja, das ist ja grandios.
Und ich meine, da waren auch so Hingewirkte dabei. Wir haben gerade von Mainz gesprochen oder auch mal gegen Augsburg oder so. Ist ja am Ende des Tages wurscht. Und ich habe es nicht genau angeschaut, aber wenn ich so drüber nachdenke, müsste wahrscheinlich die einzige Pleite, die in Hamburg gewesen sein nach Deventer und dann noch zwei Unentschieden, dann müssen wir, glaube ich, da hinkommen, irgendwie so. Egal wie, auf jeden Fall beeindruckend.
Definitiv und beeindruckend, und das wollen wir auf keinen Fall unerwähnt lassen, beziehungsweise wollen es wirklich auch nochmal feiern, ist das, was Ramon Henriks gemacht hat gegen Diomandé, den, glaube ich, jeder irgendwie auf dem Zettel hat, der, ja, man hat in den ersten 5-10 Minuten hat man gemerkt, was der drauf hat, hat direkt mal seine Schnelligkeit gezeigt, da bist du auch, ist auf meiner Seite von der Tribüne da entlang gesprintet, hast du schon gesehen, boah, der kann schon was. Was dann aber passierte, war wirklich überraschend und habe ich in der Form bei ihm noch nicht gesehen. Er hat tatsächlich von Minute zu Minute die Lust am Fußballspiel verloren. Und das lag zu ganz großen Teilen an Ramon Henriks, der immer da war, der immer ihn gepiesackt hat, der ihn tatsächlich überhaupt nicht allein gelassen hat, mehr oder weniger. Also jedes Tempo mitgegangen ist, du hast es gerade angesprochen, ist sogar der schnellste Spieler gewesen in der Partie. Die Entwicklung ist echt krass und wenn es den niederländischen Kicker gibt, und den gibt's, dann müsste man eigentlich auch fast sagen, dieser Ramon Henriks muss auch zur WM. Ja. Ob es dann soweit
hat
kommt.
Hat Bonds-Coach angerufen.
Genau. Weiß man nicht, ob er seine Nummer hat, aber nein, das war beeindruckend, denn das sind immer diese Spiele, das hast du auch im Europapokal immer wieder, dass die großen Gegner, die warten vor allem auch mit starken Flügelspielern, und denen musst du Einhalt gebieten, und da brauchst du Spieler, die genau dafür da sind, und was Ramon Henriks abgerissen hat, war für mich absolute Masterclass, ist für mich mit Abstand der Spieler des Spiels, auch wenn du wirklich auch hier wieder mehrere hervorheben kannst, wir haben es auch vorher schon gemacht mit Undav Nübel und, aber das war ganz, ganz beeindruckend. Und ich hätte nicht gedacht, man wirklich, dieser Diomandé ist so einer, ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen, auch natürlich oft nur in Highlights, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Leipzig in voller Länge gesehen, aber der war ja immer so ein bisschen die personifizierte Lust am Fußballspielen und immer so dieses, ja, ich will zocken.
Die hat er nicht mehr so groß gehabt.
Nee, ja. Gell?
Aber das ist doch bei Henriks so Spieler, irgendwie da freust du dich nochmal doppelt und dreifach, weil der natürlich auch so ein bisschen hinten anstehen durfte. Wenn man VfB so an sich auf den Kader guckst, denkst du wahrscheinlich zuerst an, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber so an sich an den Chabot, Jeltsch, dann kommt ein Rakes irgendwann, auch Alter Kiel im Kader. Und dann war ja so ein bisschen die Frage, wo ordnet der sich ein? Ist er eher so das Mittelstädt-Backup oder ist er doch einer für Innenverteidigung, für Dreierkette? Mittlerweile ist, egal wie der VfB spielt, ein Henriks gesetzt und Mittelstädt nicht, was auch schon mal große Nummer ist. Aber auch einfach so, nicht vom Spielertyp, aber von Ablöse her ganz doof gesagt, so Spielertypus Ito, das mag ich extrem, die sich auch dann so brutal entwickeln, weil das ist keine, wo du sagst, wie zum Beispiel auch bei Diomandé, muss man fairerweise sagen, wo du Budget brauchst, um so einen genießen zu können, dass du den nach einem halben guten Jahr in Spanien für 20 Millionen holst bei RB Leipzig, das kann nicht jeder. Ramon Henriks mit der Ablösesumme irgendwo unter 1 Million, den hätte sich jeder holen können. Der VfB hat es getan und damit einen Volltreffer gelandet. Deswegen finde ich solche Spieler auch irgendwie, was sowas angeht, doppelt und dreifach wertvoll. Einfach brutal gute Arbeit.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, dass du, wenn du möchtest, noch ein bisschen einordnen kannst, was denn die Tabelle jetzt hergibt, gerade nach dem Sieg. VfB punktgleich mit 50 mit Hoffenheim. Leipzig 47, dann auch Leverkusen, glaube auch 47. Das wird spannend.
Ja, brutal. Du hast auch noch ein paar Tore Abstand zu Hoffenheim, aber wie gesagt, an sich punktgleich. Es müssen, glaube ich, 3 Tore sein. Lass mich kurz gucken. Ja, Hoffenheim bei plus 20, wir bei plus 17. Leipzig 3 Punkte weg. Auch da sind wir 4 Punkte vor. Leverkusen 5 Punkte weg auf der 6. Und dann bist du ja schon bei 12 Punkten auf die 7. Freiburg auch noch verloren auf der 8. Also der erste Platz, der dann gar nichts spielt. Oder vielleicht ist auch schon Platz 7, der da gar nichts spielt. Je nachdem, wie das Koeffizienten-Ranking ausgeht, wo da gerade Deutschland, glaube ich, auf der 3 ist. Also keinen 5. Champions-League-Platz mehr erhält. Stand jetzt zumindest nicht. Aber auch nach oben, wie gesagt, Hoffenheim, das ist ein 3-Tore-Unterschied. Jetzt haben sie gegen Wolfsburg in Anführungszeichen gepatzt. Nächste Woche habe ich auch schon mal vorausgeschaut. Freitagabend müsste Leipzig gegen Hoffenheim sein. Es ist die nächste große Vorlage für den Sonntag, weil egal in welcher Form nimmt sich da irgendwer Punkte weg. Also du stehst da schon brutal gut da oben dabei. Das ist schon großes Kino weiterhin. Vor allem halt auch in der Saison. Klar, Vizemeistersaison war die beste Punkte technisch, aber da hattest du halt quasi nichts, da warst du auch irgendwo ein bisschen überraschend und neu und guck mal, das 16. spielt auf einmal groß auf. Letztes Jahr hast du so ein bisschen gedacht, okay, die Rückrunde, schwierig. Und jetzt spielen die eine Saison mit Dreifachbelastung immer noch, haben ein Pokalhalbfinale vor sich, haben noch Chancen in Porto und reißen halt trotzdem, das hat ja gerade die Statistik gezeigt, wie sie nach Europa League-Spielen auftreten, punktetechnisch, stehen die trotzdem damit oben dabei und spielen die viertbeste Saison aller Zeiten. Das ist schon nicht hoch genug anzurechnen, wie gesagt.
Ja. Und man muss das einfach genießen in dem Moment. Und zwar dann eben auch sich vors geistige Auge zurückführen. Wir sind halt, du und ich, wir sind einfach auch Typen, bei denen ist das Glas im Zweifel eher halb voll als halb leer. Und trotzdem sage ich, man muss sich das auch vor vergegenwärtigen und nochmal zu Gemüte führen, wenn es dann vielleicht auch mal nicht so läuft oder wenn du einmal vielleicht ein ärgerliches Spiel am Wochenende hattest. Oder vielleicht sogar auch, wenn du am Donnerstag rausgehst, was ja auch kein Weltuntergang wäre. Und sich einfach nochmal zu überlegen, ey, das kam übrigens auch zwischendrin als Ansage aus der Kurve. Ich habe das da mitbekommen, was da teilweise über die Lautsprecher kam. Da hieß es dann auch in einem Moment, ey, guck mal, wo wir hier sind. Das hätten wir uns vor ein paar Jahren nicht erträumt. Ja. Und
da waren so Chancen aus den Leipzig. Irgendwie so war der Wortlaut irgendwie.
Ja, genau. Und da gehe ich voll mit. Und deswegen, ich weiß, dass natürlich oft auch mit den Ergebnissen die Ansprüche wachsen und man dementsprechend vielleicht auch noch ein bisschen kritischer ist. Für mich bleibt dieser Sieg und da würde ich, können wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Dieser Sieg sinnbildlich für diesen VfB Stuttgart unter diesem Trainer, der es tatsächlich schafft, irgendwo manchmal noch Energie herzuholen, wo eigentlich gar keine mehr ist. Deswegen sind Felix und ich zwei aus der Sorte, die sich an so einem 1:0 gar nicht satt reden können.
Yeah.
Müssen jetzt aber einen Punkt machen an der Stelle. Kurzes Päuschen und dann geht's weiter. Und ich nehme es mal vorweg, nicht nur die Profis haben an diesem Wochenende ein wichtiges 1:0 gefeiert. Bis gleich.
Werbung. Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredit sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de.
Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Nankishi bringt den Ball rein und jetzt ist er drin, jetzt ist das 1:0 da und es ist natürlich unterm Strich verdient. Gibt es noch mal einen, der vielleicht durchrutscht? Eine Möglichkeit für die TSG Hoffenheim. Nein, jetzt ist die Antwort da und Sie sehen den Jubel. Schauen Sie sich mal Nico Willig an. Also natürlich, ne, es geht um Ausbildung. Man hat einen riesen Vorsprung auf die Abstiegsränge und trotzdem ist das so wichtig.
So, da sind wir wieder. Und wie schon angekündigt, nicht nur die Profis des VfB feiern ein wichtiges 1:0 am Sonntag, sondern auch der VfB 2. 1:0 gegen Hoffenheim 2 in der dritten Liga. Und Felix, das gibt dem VfB noch mehr Luft nach unten. Und vor allem, wer die Bilder gesehen hat, dieser Jubel von Nico Willig bei Abpfiff, sehr vergleichbar mit dem von Sebastian Dönis, wichtiger Sieg.
Ja, da ist auch die ganze Bank auf einmal mitgegangen. Das sah schon sehr gut aus und auch wichtig, weil auch da waren ja, da hast du vielleicht in dem Spiel nicht, das war ja ein verdienter Sieg gegen Hoffenheim, aber auch da hast du hier und da mal ein bisschen Spielglück und Last-Minute-Ausgleich und hier und da explodiert es nochmal doppelt, wenn es dann auch gelingt und natürlich auch brutal wichtig, weil einfach der Abstand auf der Abstand ist sowieso massiv, weil Aue, Ulm, Havelse da unten nicht sonderlich viel Punkte haben und auch nicht sonderlich viel Punkten. Aber natürlich extrem wichtig, einfach ein bisschen Polster zu haben. El Beliptico gewonnen in Liga 3, zwei Zweitvertretungen. Aber auch das sehr schön, kurz vor Schluss, macht immer Spaß. Also Top-Geschichte.
Zumal, wir haben es gerade gehört im Tor-Kommentar bei den Kollegen von Magenta, also verdient es gar keinen Ausdruck für dieses 1:0. Wer sich das tatsächlich angeschaut hat, ich habe immer auch ein bisschen Ticker mitgelesen. Chancen über Chancen, Elfmeter verballert im ersten Durchgang, dann auch im zweiten Durchgang Einschusschancen, ein überragender Hoffenheimer Keeper, das muss man an der Stelle echt sagen. Er gefühlt 2,50 Meter groß, hat dementsprechend auch lange Pranken, hat aber wirklich alles rausgeholt, was es rauszuholen gab. Und trotzdem hat sich der VfB dann kurz vor Schluss in Person von Kevin Fressle dann eben belohnt mit dem 1-0 in der 87. Minute war's. Und Nico Willig hat hinterher dann auch betont, dass er gerade diese Energie der Ersatzspieler auch gemerkt hat unter der Woche im Training. Und die waren dann auch diejenigen, die dann letzten Endes dann das Tor gebracht haben. Ich finde es tatsächlich spannend, beim VfB 2 zu sehen, diese Breite. Das ist wirklich, und ich glaube, das macht es für die Gegner in der dritten Liga einfach schwierig. Die Gefahr kommt tatsächlich von mehreren verschiedenen Ecken. Und wenn du dann mal, wir haben viel über Noah Darwich zuletzt gesprochen, wenn der mal nicht gerade seinen allerbesten Tag hat und vielleicht nicht so viel Torgefahr ausstrahlt wie sonst, dann hast du eben andere Kandidaten, dann kannst du auch noch was von der Bank bringen. Es gab noch einen Abschluss beispielsweise auch von Justin Diehl im ersten Durchgang, der auch ganz minimal knapp am Tor vorbeiging. So, und wenn du dann als Hoffenheim 2 denkst, jetzt haben wir es irgendwie überstanden und bringen dieses 0-0 nach Hause, dann passiert es dann doch. Und das war brutal wichtig, einfach auch für die Stimmung in dieser Mannschaft, weil ja, da unten auf diesen Abstiegsplätzen passiert wirklich nichts. Also da Ulm, Aue, da will gar niemand
punkten. Hier. Da passiert nicht so viel, ja.
Da ist nicht so, ne? Da ist eher, ich glaube, die haben Ulm letzte Woche, glaube ich, nach 2-0-Führung noch 2-3 in Schweinfurt verloren.
In Schweinfurt, das ist brutal. Jetzt haben sie gegen Ingolstadt verloren. Gegen die kommt es ja auch noch irgendwann. Es ist irgend so ein schöner Mittwochabend, wo dann Ulm nach Groß-Asbach darf, aber ja. Und wo wir Schweinfurt sind, ist ja auch der nächste Gegner. Also vielleicht sogar ein kleiner Run möglich für die Willig-Elf.
So ist es. Genauso war es nämlich auch in der Hinrunde. Da ging es mit dem Hoffenheim-Spiel los, dass man da wirklich Punkte gehamstert hat. Und die nächste Gelegenheit bietet sich bei allem Respekt, beim Tabellenletzten, im ersten FC Schweinfurt 05, der wirklich abgeschlagen hinten dran ist. Aber die Ulmer haben gezeigt. Bei der
Sherman-Jones-Truppe.
Richtig. Die Ulmer Spatzen haben aber gezeigt, dass man auch da durchaus stolpern kann. Deswegen Obacht ist geboten, aber ich glaube, das Team von Nico Willig will den Schwung direkt mitnehmen. Samstag 14 Uhr auswärts in Schweinfurt und ich glaube, da stehen die Chancen ganz gut und gerade mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken, da kann man weitere Punkte scheffeln in der dritten Liga. Keine Punkte gescheffelt, leider hat die U19 von Tobi Rathgeb in einem völlig irren Spiel bei Energie Cottbus am Ende 3-4, hin und her, Tore hüben wie drüben, VfB 2 in der 90. noch ausgeglichen zum 3-3 und als es danach aussah, als würde man dann doch noch einen Last-Minute-Punkt mitnehmen, kam dann nochmal das Last-Minute-Tor der Lausitzer, die den 4-3-Sieg holten. U19 da momentan ergebnistechnisch nicht ganz so gut dabei, hat jetzt aber eine Woche Zeit, sich da vorzubereiten auf das große Pokal-Halbfinale. Das steigt am Samstag 11 Uhr beim VfL Bochum. So wie ich die Kollegen von Sky Sport und dem DFB kenne, wird es das auf YouTube als Stream geben. War zumindest zuletzt so der Fall. Also wer nicht die Zeit hat, am Samstag um 11 Uhr nach Bochum zu reisen, kann sich das, ich kann es jetzt euch nicht hundertprozentig sagen, aber es war in den letzten Jahren immer so, dass diese Spiele gestreamt wurden. Das Viertelfinale in Gladbach wurde auch gestreamt. Der kann sich das anschauen. Samstag 11 Uhr im Ruhrgebiet beim VfL Bochum. Ebenso wildes Spiel hatte die U17 und auch da gab es ein Last-Minute-Gegentor. 3-3 am Ende gegen Mainz 05. Das saß lange nach dem Sieg aus und dann fiel dann doch noch der Ausgleich. Die Chance, das nochmal besser zu machen, hat man am kommenden Wochenende im Lokalderby. Denn am Samstag 13 Uhr gastiert man auf Degerlochs Höhen bei den Stuttgarter Kickers.
Das kommt irgendwie auch gefühlt alle zwei Wochen. Also ich habe das Gefühl, wir sprechen alle drei Wochen von irgendeinem Kickers VfB-Derby und gefühlt immer U17. Aber immer mehr davon, gerne.
Absolut. Davon kann man eigentlich gar nicht genug kriegen. Zumindest auch so meine Generation, die das früher noch 91, 92 in der Bundesliga hatte, bei den ganz Großen. Boah. Die Zeiten sind natürlich lange vorbei, aber Spiele gegen die Kickers gehen immer, so viel kann ich sagen. Und übrigens nicht nur Spiele gegen die Kickers machen ganz, ganz großen Spaß, sondern auch das hier.
Wir haben Bock aufs Heimspiel gegen Mainz.
Heimspiel gegen Mainz in der MHP-Arena.
Am 21. März machen wir das Stadion weiß-rot.
Lasst uns gemeinsam ein weiß-rotes Fußballfest feiern, jetzt Tickets sichern und dabei sein.
Julia Glaser, Maike Messmer, Leonie Schetter, Laureta Temay, das sind in der Reihenfolge die Damen, die ihr gerade gehört habt. Und wir haben in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, wir machen es auch in dieser Woche. Denn am Samstag, den 21. März, steigt das große Spiel. Die VfB-Frauen zum ersten Mal in der großen Arena in Cannstatt macht diese Schüssel voll. Mainz 05 gastiert. Das wird ein Duell, das sowieso schon ein bisschen immer heiß läuft zuletzt. Also in der Hinrunde gab es ein wildes 5-4, meine ich sogar. In der Nachspielzeit war es, glaube ich, Rosa Rückert, die da den Siegtreffer erzielte. Also das war eine völlig irre Partie. Dann gab es da schon in den letzten beiden Jahren im DFB-Pokal immer Aufeinandertreffen. Und jetzt wird's Zeit, hier nochmal gegen Mainz zu gewinnen. Und das vor der ganz großen Kulisse. Es gibt noch Karten, viele, viele Tickets sind schon weg, aber da geht noch mehr und geht auf vfb.de, sichert euch ein Ticket. Das haben diese Mädels, das hat dieses Team von Heiko Gerber verdient. Und ich glaube, das wird eine richtig gute Nummer, Felix, zumal die Mannschaft mit Rückenwind diese Partie angeht am Samstag.
Ja, auch ein knapper emotionaler Sieg. 3-2 gegen Ingolstadt. In Ingolstadt auch noch. Also die haben schon ihre Punkte weiter und Ich bin immer noch leicht am Schwanken, ob ich es schaffe am Samstag. Irgendwie habe ich Bock, mal gucken. Aber alle, die da sind, wünsche ich sehr viel Spaß. Was da schon eine Menge an Karten verkauft, das ist überragend. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Nummer. Und das meinst du schon gar nicht mehr im Kopf, aber die Hinrunde war natürlich auch verrückt. Ich glaube, irgendwie mit 3 Toren Abstand hinten gelegen, noch das Ding gedreht, da im Bruchweg. Also das wird gut. Da haben sie auch einen guten Gegner rausgesucht für so eine Partie.
Absolut, zumal es zwei große Namen sind und nach dem 3-2 in Ingolstadt, Felix hat es angesprochen, kurz vor Schluss war es Nicole Biller mit einem verwandelten Elfmeter, die da den Siegtreffer erzielt hat. Da ist die Stimmung gut, da sieht die Tabelle gut aus und jetzt dieses Ding, wenn ich dran denke, wie wir auch in diesem Podcast fast schon die Anfänge dann der VfB-Frauen begleitet haben, dass jetzt endlich mal das große Stadion da gefüllt wird, freut mich ungemein. Also, ihr habt's gehört, ihr habt die Damen gehört. 21. März, MAP Arena, seid dabei. Auf vfb.de gibt's jede Menge Tickets. Keine Tickets mehr, Felix, gibt's, glaube ich, für die Partie im Estadio do Dragão, im Drachenstadion zu Porto, wenn am Donnerstag um 21 Uhr eine historische Chance da ist für den VfB. Eine Sache zu erreichen, die man seit 1998 nicht mehr geschafft hat.
Ich muss sagen, es fängt jetzt schon an zu kribbeln. Also es ist so ein Spiel, auch wenn du ja weißt, dass die Ausgangslage hätte besser sein können und du hättest dich auch nicht verlieren müssen nach Spielverlauf. Aber irgendwas, und das, vielleicht sind wir auch selber schuld dran, dass wir halt immer hier quasi mit einer Glasreferenz und eigentlich schon ab Donnerstag Nacht quasi heiß darauf waren, dass wir am Freitag einfach in Porto direkt spielen, weil einfach alle heiß waren nach dem Spiel. Irgendwas in einem sagt irgendwie ganz klar, das ist halt noch nicht rum. Jetzt auch diese Leipzig-Nummer, die Körperlichkeit, wie komplett gepusht die Jungs sind, wie Duracell-Haas wahrscheinlich auftreten werden in Porto. Das sind schon alles Sachen, die einfach nur richtig Laune machen. Auch wenn du weißt, dass es ein Brocken wird, da mit 2 Toren Abstand irgendwie durchzukommen oder einen Elfmeterschießen, wenn es sein muss, weil Porto halt eine starke Mannschaft ist. Auch jetzt, glaube ich, am Wochenende wieder 3-0 gewonnen oder sowas in die Richtung. Wenig Tore kassiert, auch in der Europa League nicht. Aber irgendwas sagt dir halt ganz klar, finde ich zumindest bei mir, das ist nicht rum und ich will einfach nur gucken, was da ab 9 Uhr abends am Donnerstag passiert.
Dieses Bild der Duracell-Hasen kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. aber da ist schon was dran, weil so leer der Akku, glaube ich, am Sonntagabend kurz vor 9:30 war, so gefüllt sein wird er wieder am Donnerstag. Da wird jeder brennen für dieses Spiel. Du hast es angesprochen, Ausgangslage ist jetzt nicht die beste, 1-2. Auswärtstorregel gibt's nicht mehr, einfach um das auch mal genannt zu haben. Das heißt, in alten Zeiten hätte dir ein 1-0 auswärts jetzt nicht gereicht, ja, um die Verlängerung zu erreichen. Das ist jetzt nicht mehr so. Du musst einfach nur mit einem Tor Vorsprung führen, um mindestens in die Verlängerung zu kommen oder eben mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Mit einem Unentschieden bist du raus. Ich habe totale Gänsehaut. Ich bei mir kribbelt's auch total. Ich kann es kaum erwarten. Wie wird's erst den Spielern gehen? Zumal, und ich glaube, das ist etwas, was ich gerne hervorheben möchte. Es ist eine historische Chance, aber es ist genau das. Es ist eine Chance und als die musst du es begreifen, nicht als irgendeine Pflicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Bammel vor dem Tag, wenn die Europareise in dieser Saison zu Ende geht. Ich hoffe, es passiert noch nicht am Donnerstag, aber wir wissen, was letzte Saison nach dem Aus in der Champions League passiert ist. Da gab es einfach ein kleines Loch. Sollte das, was wir uns nicht wünschen, aber sollte das am Donnerstag passieren, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass danach eine Länderspielpause kommt. Weil diese Jungs, diese Mannschaft, dieses Team, wie die gerade brennen, ist abnormal. Und das hast du am Donnerstag nach Abpfiff gesehen. Das hast du am Sonntag jetzt gegen Leipzig nach Abpfiff gesehen. Diese Mannschaft hat's drin. Diese Mannschaft kann es packen. Die kann in Porto mit einem Tor gewinnen. Sie kann auch mit zwei Toren gewinnen. Die einzige Befürchtung oder vielleicht ein bisschen Angst, die ich habe, ist, und ich hoffe, dass da Sebastian Hoeneß und das Trainerteam dagegen angehen können, du darfst nicht kopflos agieren.
Ja, ja, ja.
Du darfst nicht das machen, was du jetzt im Hinspiel nach dem 0-1 gemacht hast. Du darfst auch nicht sofort alles über Bord werfen und versuchen, in den ersten 10 Minuten das Spiel zu entscheiden. Dafür ist Porto zu ausgebufft, um das auszunutzen. Du musst wissen, dass du 90 Minuten oder sogar 95 Minuten Zeit hast. Du musst wissen, dass du auch in der 80. Minute noch den Führungstreffer erzielen kannst. Was mir allerdings Angst ist es nicht, aber dieses leichte Zweifeln oder diese bangen Gedanken, ob des Kopfverlierens, was mir das wiederum nimmt, ist die Art und Weise, wie die Mannschaft am Sonntag agiert hat. Da hat sie nämlich genau das nicht gemacht und in diesem wichtigen Spiel gegen Leipzig den Kopf eben nicht verloren, konzentriert gespielt, das 0-0 gehalten, hätte im Zweifel den Punkt genommen, gewinnt's aber, verteidigt am Ende alles raus. Das zeigt mir, dass diese Mannschaft die Reife hat. Sie hat sie halt in der Bundesliga. Und wenn sie es jetzt noch schafft, dem Ganzen die Krone aufzusetzen und diese Reife am Donnerstagabend in Porto zu zeigen, dann weiß ich nicht, wo die Grenzen sind für diese Mannschaft. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen das Einzige, wo ich hoffe, nicht den Kopf verlieren, mit heißem Herz, aber kühlem Kopf rangehen an diese Nummer. Und dann dauert ein Spiel 90 Minuten, so blöd klingt.
Ja, nee, das ist ja genau das. Du würdest ja nicht mit Hoffnung reingehen, wenn die Truppe dir gerade was anderes widerspiegeln würde. Die sind ein Jahr weiter. Ich hätte auch, egal in welcher Form, ob es jetzt nach Porto ist, ob es egal wann ist, habe ich überhaupt kein Gefühl von PSG 2.0 oder irgendwas in der Form. Das sehe ich überhaupt nicht kommen. Die sind ein Jahr reifer. Das ist auch noch ein bisschen anderer Wettbewerb. Auch die Erwartungshaltung ist natürlich vielleicht ein bisschen höher, weil man eben hofft und auch hoffen darf, ja natürlich, absolut zu Recht. Aber die du erwischst gerade in der richtigen Phase. Ich glaube, gerade ist der Kopf sehr richtig da. Du hast auch gerade kein großes Verletzungspech oder irgendwas in der Form. Da wurde ja auch nicht mal wirklich groß rotiert im Vergleich zu Porto. Da ist gerade eine Truppe auf dem Platz, die das so wieder bringen wird am Donnerstag. Und dann musst du halt gucken, für was es reicht. Wie ist Porto aufgelegt an dem Tag? Ich habe leider da das Gefühl, dass die wahrscheinlich schon eine Hütte machen werden. Also ich gehe schon davon aus, dass der VfB 2 braucht dann für mindestens Verlängerung. Das sind so meine Gedanken in die Richtung, aber ein Tor ist ein Tor. Du kannst nach 5 Minuten mental auf 0-0 stehen, wenn dann das 1-0 fällt. Und gerade sind es einfach in der Phase und geben halt einem als Zuschauer das Gefühl, dass da was geht, und es ist ja einfach nur schön. Und jetzt müssen wir gucken, was passiert.
Es ist einfach nur schön. Ja, für Porto auch, muss man zugeben, du hast es gesagt, dann haben wir am Wochenende 3-0 gewonnen. Die sind echt auch auf Kurs Meisterschaft bei sich. Die spielen eine Riesensaison, da gibt's gar nichts dran zu mäkeln. Was es sonst noch zu dem Gegner zu sagen gibt, das hören wir jetzt.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Denn Felix, du hast uns auch ein paar Daten zu diesem Duell des VfB beim FC Porto mitgebracht.
Korrekt, das sind in diesem Fall UEFA-Daten, die offiziell in der Europa League, die wir meistens nachspielen haben. Jetzt auch mal vor den Spielen, auch das ist interessant gewesen, weil da ein bisschen durchzublättern, wie wir es von der Bundesliga kennen, halt so insgesamt auf den gesamten Wettbewerb, alle Spiele quasi runtergerechnet, pro Spiel gerechnet, die Statistiken, Tore. Sind wir auf Platz 11, 15 Stück bei Porto gegen Platz 1. Der VfB stellt aktuell die meisten Tore, hat die meisten Tore erzielt im Wettbewerb. Abschlüsse aufs Tor, Porto auf Platz 8, der VfB wieder geteilt diesmal, aber trotzdem wieder auf Platz 1. Auch das ist brutal. Angriffe ist ja auch so eine Statistik, die dann die UEFA bringt. Platz 15 bei Porto, also immer aus 36 Teams in Summe natürlich. Platz 4 beim VfB, auch das ganz oben dabei. Gegentore ist Porto besser. Platz 26, nur 8 Stück kassiert. Der VfB auf Platz 15, aber mit 13 Gegentoren jetzt auch überhaupt nicht schlecht dabei. Ballbesitz ist ausgeglichen, Porto auf Platz 6 mit im Schnitt 54,9%, der VfB auf der 4 mit 56,1% im Schnitt. Versuchte Pässe ist Porto auf der 20, der VfB auf der 2 auch da weit oben dabei. Passgenauigkeit ist dann nicht mehr so ein großer Unterschied, aber wieder ein kleines plus 5 VfB, Platz 7 bei Porto, 85,1% der Bälle kommen an. Beim VfB wieder Platz 4 mit 86,5%. Und auch das ist auffällig. Die haben ja auch so ein paar spezifische Werte, auch der wieder gewonnene Bälle. Porto auf der 24, der VfB auf der 2. Also auch da gallig da und vielleicht auch da dieses Thema von sofort auf dem Fuß stehen, was wir jetzt ein paar Mal gesehen haben. Begangene Fouls ist der VfB auch ein bisschen mehr dabei. Platz 7, Porto auf der 18. Dafür ist der VfB öfter dabei, was gefoult werden angeht. Auf Platz 6, Porto-Spieler auf Platz 15. Und insgesamt auch da sehr viele Statistiken, die pro VfB sprechen, wenn wir uns diese Kategorien anschauen. Also viel, viel mehr als für Porto. Aber halt auch einfach viele ja fußballerische, sportliche Geschichten. Da fällt halt nicht das rein, was uns Porto am Donnerstag gezeigt hat. Und wir es so ein bisschen auf ihre Seite gedreht hatten. Aber interessant da reinzugucken, dass der VfB auf der 1 ist bei den Toren, auf der 1 ist bei Abschlüssen aufs Tor. Ja, eigentlich darf so eine Mannschaft nicht jetzt schon die Reise beenden in dem Wettbewerb, sage ich mal so.
Das unterschreibe ich komplett. ja, spannend. Es ist auch tatsächlich auch so, wie Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel gesagt hat, so auch über den Gegner, die könnten eigentlich auch Achtelfinale Champions League spielen. Und ich glaube auch dieses
Duell. Beide eigentlich, ne?
Beide, ne? Und dieses Duell Stuttgart-Porto ist fast zu früh für ein Achtelfinale, wenn man ehrlich ist, auch ohne VfB-Brille. Ich glaube, ohne jetzt anderen Mannschaften zu nahe zu treten, aber das hätte auch ein Viertel- oder sogar Halbfinale sein können, auch was die Qualität beider Mannschaften angeht. Dass der FC Porto Qualität hat, haben wir schon im Hinspiel gesehen. Das haben unter anderem zwei Spieler gezeigt und auf die blicken wir jetzt nochmal dezidiert.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Wir haben nochmal die Kategorie rausgesucht und wir haben vor dem Hinspiel, hatte ich es nicht von ihm, da haben wir uns ein paar andere rausgesucht, aber Tere Moffi hat natürlich ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht im Hinspiel und zwar nicht nur mit dem, ich zitiere gerne nochmal, obszönen TikTok-Scheiß, dafür habe ich übrigens viele Nachrichten bekommen aus dem Freundeskreis, aber ich stehe dazu, ich kann solche Jubelgesten nicht ausstehen, ehrlich gesagt, und schon gar nicht vor der Cannstatter Kurve, aber kicken kann er halt auch und das hat er gezeigt bei dem Tor. Ich habe mir diese Szene noch ein paar Mal angeschaut. Der Abschluss ist wirklich stark. Also den musst du erstmal so machen und dem Torhüter da keine Chance lassen, mit der Spitze so abzuschließen. Ausgeliehen von OGC Nizza, das ist quasi Leihspieler beim FC Porto, nigerianischer Nationalspieler. Ja, und bisschen auch vergleichbar mit dem, was RB Leipzig am Sonntag offensiv zu bieten hatte. Also die haben da 3-4 Spieler, von allen geht Gefahr aus. Und er ist vielleicht tatsächlich einer, das muss ich gestehen, der vor dem Hinspiel vielleicht sogar unterm Radar gelaufen ist, weil wir über andere gesprochen haben.
Und weil der Topstürmer ja verletzt ist.
Und weil die Topstürmer verletzt sind, genau, wir haben darüber gesprochen, dass Luc de Jong lange ausfällt, unter anderem. Und ja, er ist da, er war zur Stelle, Leihspieler, trifft, hat das wichtige 1-0 geschossen und ich glaube, auch der ist mittlerweile absolut auf dem Schirm beim VfB. Ihm nicht zu viel Platz geben, auch da gilt, keine unnötigen Ballverluste, da sind sie im Umschaltspiel, ja, gehören mit fast zum Besten, was Europa zu bieten hat. Deswegen, Tere Moffi, Obacht, bitte.
Ja, und wir folgen hier dem Muster, weil ich bin einfach auf den nächsten Torschützen gegangen und ich glaube, wir merken auch hier wieder in der Vorbereitung, dass wir sehr an diesen Jubeln noch hingen, beziehungsweise nicht an den Jubeln, sondern an der Folge, wie wir auch dann, ich glaube, von David richtig gesagt hat, dass das was ausgelöst hat und dass da dieses Fast-Comeback gestartet ist quasi. Denn ich gehe auf Rodrigo Mora, der 18-Jährige, der dann beim zweiten Jubel gemeint hat, ja, ich hätte mich nicht entschuldigt, hier sind meine Arme. 40 Millionen Marktwert auf dieses Mittelfeld, also auch sportlich eine Bank. Der Treffer war jetzt nicht wunderschön, aber natürlich auch einfach wichtig für Porto gewesen in der Phase, dass auch er da war, wo er stehen soll. Ja, dieser Kurvenjubel, wie gesagt, und auch einer, der Porto durch und durch ist, seit 2016 da, wie ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wenn wir jetzt so simpel zurückrechnen, seitdem er 8 Jahre alt ist, nie einen anderen Verein gesehen. Bei Transfermarkt geht es irgendwann, steht halt Porto-Jugend, dann steht die Porto U15. Also das ist Porto durch und durch und eines der großen Juwele, wie es ja halt die portugiesischen Vereine, nicht nur Porto, aber generell ja aus Portugal sehr oft produzieren. Das ist der nächste auf sportlicher Ebene. Aber ich habe halt vor allem genommen aus diesem Wert von, das wäre schon einer, für den es mich persönlich auch sehr freuen würde, wenn das Rückspiel nicht für Porto läuft.
Und trotzdem glaube ich, wird der seinen Weg gehen und wir werden wenn der verletzungsfrei bleibt, und das wünschen wir ihm natürlich, dann werden wir noch viele Champions League Abende, glaube ich, in der Konferenz Tore sehen, wo er dann groß eingeblendet wird und vielleicht dann nochmal seine Arme ausbreitet. Wer weiß es schon. Ja, absolutes Ausnahmetalent. Ich habe tatsächlich auch vorm Hinspiel gesagt, will ich erstmal sehen. Sportlich hat er mich überzeugt. Das ist für das Alter wirklich schon sehr, sehr stark. Und ja, angereichert mit all dem, was sie noch an Erfahrung haben. Wir haben es gesehen, vor allem dann in der Defensive. Ist das schon ein Team, das du erstmal knacken musst? Wie es ausgeht, darüber denken wir jetzt mal nach.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ja, der VfB, das Rückspiel beim FC Porto, und auch wenn man sich die Quoten von Bet365 Sportwetten anschaut, da ist der VfB jetzt, sagen wir mal, nicht in der ganz herausgehobenen Favoritenrolle. 2,45 ist die Quote auf einen Heimsieg für Porto, 3,3 auf einen Unentschieden und 2,8 auf einen Auswärtssieg des VfB. Also auch da der FC Porto mit einem Heimsieg möglicherweise leicht die Nase vorn, aber das ist schon alles sehr, sehr knapp beieinander. Und ich glaube, genauso knapp, Felix, war ja auch das Hinspiel, das durchaus auch hätte unentschieden ausgehen können. Das haben wir besprochen. Ein Unentschieden würde jetzt halt nicht reichen. Fang du mal an. Ich traue mich fast gar nicht.
Ja, jetzt sind wir wieder bei optimistischem Wunschtipp und so, weil es bleibt eng und ich kann mir leider auch wirklich gut vorstellen, dass der VfB dann ein gutes Spiel macht und dann halt vielleicht da irgendwie doch halt irgendwie unentschieden spielt. 1-1, 2-2, irgendwie so ein bisschen eklig. Aber du brauchst ja ein bisschen was. Und bei uns muss ja auch im Tippspiel jetzt drauf achten, geben wir einen Tipp ein, der quasi auch bis ins Elfmeterschießen reichen könnte. Also wenn ich jetzt tippen möchte, wie es im Elfmeterschießen ausgeht, muss ich auch das so reintippen. Und ich denke aber nicht an Elfmeterschießen. Ich denke an den Sieg vom VfB davor, der das Weiterkommen bedeutet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den in die Verlängerung reinschiebe oder nicht. Aber ich glaube fast und gehe auf einen 3-1 Auswärtssieg und mit dem Bonus, dass ich glaube, dass es das vielleicht in der Verlängerung erst braucht.
Boah, ey. Allein wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke. Also.
Und das wären Momente, Donnerstagabend, das wäre, ja.
Kennst du das früher noch? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich frage dich trotzdem. In guten alten Fernsehzeitschriften. Ja, also früher war es so, da gab es nur lineares Fernsehen, Felix. So. Und da hast du die
Hörzu gehabt. Ich hatte auch noch Fernsehzeitschriften vor mir liegen. Hallo, 20.15 Uhr, welcher Blockbuster läuft heute? Das ist so weit weg bin ich davon nicht.
Gut. Ich kenne das immer nur so aus meiner Kindheit, wenn dann früher der UEFA Cup lief und so mit Kaiserslautern und Bochum und so. Und dann stand in der Fernsehzeitschrift unten immer, Achtung, Verlängerung und Elfmeterschießen möglich. So, und das daran musste ich jetzt gerade denken.
Nachfolgesendungen können sich verzögern. Genau. Also, ja.
Verschieben sich auf bis morgen früh, mal gucken. Ja. es wird, ich glaube, es wird ein Riesenspiel. Ich hoffe, dass, wie gesagt, dass der VfB nicht den Kopf verliert, weil sonst kannst du dieses Ding auch in der Anfangsphase weggeben. Das wollen wir nicht. Das haben sie aber im Hinspiel auch nicht gemacht. Da haben sie auch nicht das 3-1 kassiert. Also, ich zäum's mal von hinten auf. Ich will ein Elfmeterschießen vermeiden, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass ich mich nicht erinnern kann, wann Diogo Costa jemals ein Elfmeterschießen verloren hat. Ich hab mir das letzte Woche nochmal überlegt, mit Portugal bei der letzten Euro gegen Slowenien, Nations League im Finale gegen Spanien. Ich weiß nicht, wann Portugal jemals ein Elfmeterschießen verloren hat. Und also mit ihm, das ist so ein Ding. Nein, ich glaube,
wir haben unseren Soll an Elfmeterschießen auch getan mit Braunschweig. Das brauchen wir jetzt halt nochmal.
Glaube ich auch. Deswegen muss auch ich auf eine Lösung nach 90 oder 120 Minuten gehen. Auch ich kann mir vorstellen, dass es genau das sein wird, dass es ein Riesenspiel wird und am Ende ein Unentschieden gibt. Ich sehe tatsächlich. Ich sehe tatsächlich auch so ein 1-3. Ich kann's mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Und meinetwegen auch nach Verlängerung. Also ich nehme es auch nach 90, aber ich nehme es auch nach Verlängerung. Wichtig wäre allerdings, nicht in Rückstand zu geraten. Das wäre wichtig. Du machst das erste, egal wann, gleich dieses Spiel im Aggregat aus und dann soll passieren, was passiert. Und ich nehme es auch jetzt schon vorweg. Ein Ausscheiden am Donnerstag wäre kein Drama und allein das, was wir jetzt schon in dieser Saison gesehen haben, war riesig. Aber wieso soll diese Geschichte nicht weitergehen? Die Mannschaft hat am Sonntag gezeigt, wozu sie fähig ist. Sie hat gezeigt, dass sie fähig ist, über ihre Grenzen zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne am Donnerstagabend genau das vorhat. Also so wie man, wenn man die Spieler hört, das ist Wahnsinn, wie heiß die sind auf dieses Spiel. Und ich glaube, uns beiden geht's genauso.
Ja, das wird großartig. Das wird großartig. Und auch das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Hoffnungsgeschichte. Aber ich habe irgendwie auch einfach im Gefühl, dass das Ding recht schnell ausgeglichen ist. Also recht schnell einfach dieses 0-1. Und dann hast du ein offenes Spiel. Und dann musst du gucken, was passiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns jetzt nicht da lange irgendwie Gedanken drum machen müssen, dass die schon gut reinstarten werden. Aber müssen wir alles sehen. Und wie gesagt, das wäre, glaube ich, auch das erste Unentschieden vom VfB in dieser Euroleague-Saison. Bisher gab es immer nur Siege oder Niederlagen. Auch das wäre dann neuer Wert, falls es so kommen würde. Und auch wenn wir jetzt auf 1-3 getippt haben, keiner von uns geht hier von einer klaren Nummer aus. Das wird schon alles brutal eng. Und auch das kann sich wieder mit einem Tor drehen. Wenn es am Ende ein 2-3 noch fällt, dann bist du wieder raus. Das wird schon, oder zumindest nicht durch direkt, sondern wieder auf Wiederschießen und Co. Das wird, glaube ich, schon wirklich auf Messerschneide sein am Donnerstag. Da wird, also es ist selten der Fall, dass wirklich, wenn du auf dem Sofa sitzt oder egal wo, vom Fernseher, da kommt nicht so viel Puls auf wie im Stadion. Aber ich glaube, Donnerstag wird da auch nochmal eine ganz große Ausnahme.
Ja, absolut. Ist natürlich auch die Frage, je nachdem, wie der Spielstand ist, wann macht wer auf, wann gehst du mehr Risiko? Ja, lass es dort mal tatsächlich vielleicht auch lange unentschieden stehen. Wann gehst du Risiko? Wann nimmst du es in Kauf? Auch aus Porto-Sicht. Ich bin zum Beispiel mir auch oft überlegt, jetzt nach dem Hinspiel ist jetzt natürlich hätte, aber...
Fühlen die sich zu sicher?
Ja, genau. Guck mal, es ist tatsächlich aus VfB-Sicht jetzt gar kein Riesenunterschied, ob du das Hinspiel 1-2 verloren hast oder 2-2 gespielt hast. Du musst eh treffen. So, wenn du weiterkommen willst, wenn du nicht ins Elfmeterschießen willst, musst du eh treffen. Das verändert die Ausgangslage tatsächlich nicht groß. Mich hätte interessiert, wie sozusagen Porto wieder unter offenem Ergebnis gespielt hätte. Also, weißt du, lass mal das 2-2 von Stiller zählen. Hätte mich interessiert, wie diese letzten 20 Minuten angegangen wären. Und genauso interessiert mich jetzt am Donnerstag, sollte das passieren, was du gesagt hast. Der VfB gleicht dieses Spiel irgendwann aus durch einen Führungstreffer. Klingt komisch, ist aber so. Wie Porto dann reagiert. Weil was wir jetzt gesehen haben beim Hinspiel, mit allem, was sie haben, auch teilweise komischen und schmutzigen und grenzwertigen Mitteln verteidigen können sie und Führungen über die Zeit spielen können sie. Aber was machen sie, wenn es tatsächlich mal wieder ausgeglichen stehen sollte? Gehen sie dann in die Offensive? Bleiben sie so verhalten? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass der VfB erstmal die Initiative ergreifen wird in diesem Spiel. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und was dann kommt, gucken wir es uns an.
Gucken wir es uns an.
Und ihr guckt es euch wahrscheinlich auch an. Entweder vor Ort. Unsere Kollegen Heiko Hinrichsen, David Scheu sind für euch in der portugiesischen Hafenstadt unterwegs und werden alles abbilden, was da passiert. Wir werden einen Live-Blog haben. Wir werden euch mitnehmen, egal ob ihr in Porto seid oder ob ihr daheim geblieben seid. Lest das bei uns nach. Auch auf allen Social-Kanälen sind wir für euch. Auf dem YouTube-Kanal wird viel passieren. Und natürlich auch auf allen Kanälen, die wir sonst so haben. Insta, WhatsApp und. Auf Kicktipp passiert auch viel, aber darauf gehe ich jetzt nicht mehr so sehr ein, Felix. Ich glaube, das ist okay.
Ist immer okay in der Kategorie, ja.
Ja. Und dann bleibt uns tatsächlich an der Stelle euch eine vielleicht unvergessliche, vielleicht historische Fußballwoche zu wünschen. Wir werden sehen, was der VfB macht in Porto am Donnerstag und die Kollegen werden am Freitag auch darüber sprechen, werden sich dann eben aus Porto melden und für euch eine neue Folge herausbringen. Darauf freuen wir uns sehr. Und jetzt, Felix, wie verbringst du jetzt noch die Tage bis Donnerstag? Was machst du so in so, hängst du dich in die Arbeit, versuchst du dich abzulenken? Wie sieht das da bei dir aus?
Ich transportiere erstmal noch einen Wunsch von unserem Krankenstand vom Herrn Meisel. Wir dürfen noch anteasen, egal in welchem großen Wortlaut auch immer, dass bei uns ja auch bald eine gewisse Folge folgt.
Das ist richtig.
Das wird ihr auch schon an den Titeln merken, an den Folgen, Episodennummern merken, die 400 kommt. Und da kommt auch was auf euch zu. Ich glaube, viel mehr anteasen machen wir noch nicht, werden wir dann tun, wenn es soweit ist, wenn es näher kommt. So lange ist es ja auch nicht mehr hin. Aber das wollte ich noch mit reinnehmen. Und für die Restwoche, ja, erstmal in Arbeit, erstmal auch ein bisschen andere Sportart, Basketballfokus und so. Aber ich glaube, sobald ich zu viel Zeit habe, darüber nachzudenken, gerade so in Feierabende und sowas, da wird schon wieder kribbeln. Und dann ist der Donnerstag echt noch ein paar Tage weg. Zum Glück hast du davor noch ein bisschen Champions League, wo du dich ablenken kannst. Aber ich glaube, spätestens Donnerstag früh wird das schon schwierig sein, das irgendwie aus dem Kopf zu haben, was da an dem Abend folgen wird.
Champions League als Ablenkung. Das ja. Kannst du nicht lernen. Ja, das ist, aber es ist genau der richtige Ansatz, würde ich sagen.
Ist ein langweiliger Wettbewerb da hinten.
Ja, definitiv. Ja. Also okay, völlig überbewertet. Sagen wir bis September. Bisschen vielleicht. Fernwehr, ja.
Dass wir die Kugeln rollen. Ja.
Genau. Felix hat es gesagt, die 400 naht. Und auch so viel sei gesagt, das ist kein April-Scherz. Zwinker Smiley. Vielleicht nehmt ihr euch da draußen auch mal für diesen Abend noch nichts vor. Aber was da alles kommt, was da alles passiert, da werden wir euch mitnehmen und euch rechtzeitig informieren. Für den Moment stürzen sich Felix und ich in die Arbeit, versuchen irgendwie die Zeit rumzukriegen, bis zum Donnerstag Champions League als Ablenkung zu nutzen und dann gucken wir, was der Donnerstagabend bringt. Das wird super. Und ich glaube, dass wir jetzt auch am Montag aufgenommen haben. Ihr da draußen hört die Folge jetzt frühestens am Dienstag, aber ich glaube, das musste jetzt einfach auch sein nach so einem Kick am Sonntag.
Ja, ja, das war schon relativ früh klar. Das war schon auf der Rückfahrt klar, dass wir noch was machen sowieso vor Porto. Und da war der Zeitraum, glaube ich, quasi nicht zur Debatte. Also.
In diesem Sinne, Felix, vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach Ulm. Grüß mir die Basketballstadt.
Mach ich. Die hält gerade wacker mit, bei der läuft's.
Und wie es beim VfB läuft, das sehen wir dann in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.